Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 22. März. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem 4. Buch Mose lesen wir die Kapitel 34 und 35. Die Grenzen von Israels Gebiet. Der Herr befahl Mose, den Israeliten die Anweisung zu geben: Wenn ihr in das Land Kanaan kommt und es in Besitz nehmt, sollen eure Grenzen folgendermaßen verlaufen. Im Süden wird euer Land von der Wüste Zin und dem Gebiet von Edom begrenzt. Im Einzelnen verläuft dort die Grenze vom südlichen Ende des Toten Meeres in südwestlicher Richtung am Fuß der Skorpionensteige vorbei über Zin bis südlich von Kadesh Barnea und weiter über Hazar Adar nach Azmon. Von Azmon läuft sie nordwestlich zu dem Tal, das die Grenze Ägyptens bildet, und folgt diesem bis zum Mittelmeer. Die Westgrenze bildet das Mittelmeer. Die Nordgrenze verläuft vom Mittelmeer zum Berg Hor und von dort über Lebo Hamat nach Zedat und weiter über Sifron bis nach Hazar Enan. Die Ostgrenze verläuft von Hazar Enan über Schefam und den Ort Ribla östlich von Ajin bis zu den Abhängen am Ostufer des Sees Genezareth und dann weiter den Jordan entlang bis zum Toten Meer. Das Land innerhalb dieser Grenzen soll euch gehören. Weiter sagte Mose zu den Israeliten: Dies also ist das Land, das durch das Los unter euch verteilt werden soll. Der Herr hat befohlen, es den 9,5 Stämmen als Besitz zu übergeben. Die Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse haben ihren Landbesitz schon auf der Ostseite des Jordans gegenüber von Jericho erhalten. Befehl zur Verteilung des Landes. Der Herr sagte zu Mose: Der Priester Eleasar und Josua, der Sohn Nuns, sollen das Land unter das Volk verteilen. Von jedem Stamm bestimme ich einen der führenden Männer, damit sie ihnen dabei helfen. Es sind die folgenden: Aus dem Stamm Juda Kaleb, der Sohn von Jefunne. Aus dem Stamm Simeon Shemuel, der Sohn von Ammihud. Aus dem Stamm Benjamin Elidad, der Sohn von Kislon. Aus dem Stamm Dan Buki, der Sohn von Jokli. Aus dem Stamm Manasse Haniel, der Sohn von Ephod. Aus dem Stamm Ephraim Kemuel, der Sohn von Schiftan. Aus dem Stamm Sebulon Elizaphan, der Sohn von Panach. Aus dem Stamm Issachar Paltiel, der Sohn von Asan. Und aus dem Stamm Asher Ahihud, der Sohn von Shelomi. Aus dem Stamm Naphtali Pedahel, der Sohn von Ammihud. Diesen Männern gab der Herr den Auftrag, das Land Kanaan unter die Israeliten aufzuteilen. Städte für die Leviten. Im moabitischen Steppengebiet in der Jordanebene gegenüber von Jericho sagte der Herr zu Mose: Die Leute von Israel sollen von ihrem Landbesitz den Leviten Städte geben, in denen sie wohnen können, und dazu Weideland für ihr Vieh. Das Weideland soll sich von der Stadtmauer aus in jeder Richtung 500 Meter weit erstrecken, sodass ein Quadrat von 1000 Meter Seitenlänge entsteht, mit der Stadt in der Mitte. Insgesamt sollt ihr den Leviten 48 Städte mit dem dazugehörigen Weideland geben. 6 davon sind als Asylstädte bestimmt, in die jeder fliehen kann, der unabsichtlich einen Menschen getötet hat. Die Anzahl der Levitenstädte in jedem Stamm richtet sich nach der Größe seines Gebietes. Asylstätte für Totschläger und Verfahren bei Mord. Der Herr gab Mose noch weitere Anweisungen für die Israeliten. Wenn ihr den Jordan überquert und ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Asylstätte auswählen, in die jeder fliehen kann, der unbeabsichtigt einen Menschen getötet hat. Kein Verwandter der getöteten Person darf dort an ihm die Blutrache vollziehen. Er darf nur getötet werden, wenn er in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung schuldig gesprochen worden ist. Bestimmt 6 solche Städte, 3 östlich des Jordans und 3 im Land Kanaan. Jeder Israelit und jeder Fremde, der bei euch lebt, auch der Fremdarbeiter, soll dorthin fliehen können, wenn er unabsichtlich einen Menschen getötet hat. Wenn aber jemand einen anderen mit einem Stein oder einem eisernen oder hölzernen Gegenstand erschlagen hat, ist er ein Mörder und muss mit dem Tod bestraft werden. Der Nächstverwandte der ermordeten Person hat die Pflicht, ihn zu töten, wo immer er ihn findet. Auch wer einen anderen durch einen Stoß oder Schlag mit der Faust oder durch einen Wurf mit irgendeinem Gegenstand umgebracht hat, gilt als Mörder, sofern er es aus Hass und Feindschaft oder heimtückisch getan hat. Er ist genauso dem Tod verfallen. Wenn dagegen jemand einen Menschen, der nicht sein Feind ist und dem er gar keinen Schaden zufügen wollte, durch einen Stoß oder Wurf mit einem Stein oder irgendeinem Gegenstand fahrlässig getötet hat, dann soll die Gemeinde, aus der er stammt, in öffentlicher Gerichtsverhandlung seine Unschuld feststellen und sein Leben vor der Blutrache schützen. Danach wird er in die Asylstadt zurückgebracht, in die er geflohen war. Dort muss er bleiben bis zum Tod des amtierenden obersten Priesters, der mit dem heiligen Öl gesalbt worden ist. Wenn aber der Totschläger den Zufluchtsort verlässt, kann der Nächstverwandte des Getöteten ihn erschlagen, ohne dass er damit Schuld auf sich lädt. Erst nach dem Tod des obersten Priesters kann der Totschläger ohne Gefahr nach Hause zurückkehren. Diese Anordnungen gelten für alle eure Nachkommen an jedem Ort des Landes, in dem ihr wohnt. Niemand darf wegen eines Mordes zum Tod verurteilt werden, wenn nicht mindestens zwei Zeugen für die Tat vorhanden sind. Auf eine einzige Zeugenaussage hin darf kein Todesurteil gefällt werden. Einen Mörder, der schuldig gesprochen ist, dürft ihr nicht gegen ein Lösegeld freilassen. Er muss hingerichtet werden. Und wer in eine Asylstadt geflohen ist, den dürft ihr nicht gegen ein Lösegeld bereits vor dem Tod des obersten Priesters nach Hause zurückkehren lassen. Entweiht nicht das Land, in dem ihr lebt. Es wird entweiht durch das Blut eines Ermordeten und kann nur wieder rein werden durch das Blut dessen, der den Mord begangen hat. Lasst das Land, in dem ihr lebt, nicht unrein werden, denn ich, der Herr, wohne mitten unter euch. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 1 lesen wir ab Vers 35 bis Kapitel 2, Vers 17. Jesus zieht durch Galiläa. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. »Alle suchen dich«, sagten sie. Jesus antwortete, »Wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen.« So zog Jesus durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die gute Nachricht und trieb die bösen Geister aus. Jesus heilt einen Aussätzigen. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. »Wenn du willst«, sagte er, »kannst du mich gesund machen.« Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. »Ich will«, sagte er, »sei gesund.« Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Sofort schickte Jesus ihn weg und befahl ihm streng, »sag ja niemand ein Wort davon«, sondern geh zum Priester, lass dir deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Aber der Mann ging weg und fing überall an, von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen und davon, wie er geheilt worden war. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Er hielt sich draußen in unbewohnten Gegenden auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm. Jesus heilt einen Gelähmten. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Darab brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Schuld ist vergeben.« Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, Was nimmt der sich heraus? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten, und fragte sie: Was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus beruft Levi und isst mit den Zolleinnehmern. Dann ging Jesus wieder hinaus an den See. Alle kamen zu ihm und er sprach zu ihnen. Als er weiterging, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen, Levi, den Sohn von Alpheus. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Und Levi stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann in seinem Haus zu Tisch saß, waren auch viele Zolleinnehmer dabei und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Sie alle aßen zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Was die Zahl der Jünger betrifft, es waren inzwischen viele, die sich Jesus angeschlossen hatten. Die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, wie Jesus mit diesen Leuten zusammen aß. Sie fragten seine Jünger: Wie kann er sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und er antwortete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Psalm 65. Dank für Gottes Wohltaten. Ein Lied Davids. Gott, der du auf dem Zionsberg wohnst, dir steht es zu, dass wir dich preisen, dass jeder dir seine Gelübde einlöst. Du erhörst Gebete, darum kommen alle Menschen zu dir. Die Verfehlungen lasten zu schwer auf uns, aber du kannst uns die Schuld vergeben. Wie glücklich sind alle, die du erwählst. Sie dürfen in deine Nähe kommen und in den Vorhöfen deines Tempels wohnen. Wir möchten all das Gute genießen, das wir in deinem Heiligtum bekommen. Gott, unser Retter, du hältst uns die Treue, du antwortest uns durch gewaltige Taten. Du bist die Hoffnung der ganzen Erde bis hin zu den fernsten Meeren. Du hast die Berge hingestellt mit deiner Kraft. Du bist zum Kampf gerüstet mit Macht und stillst den Aufruhr des Meeres, das Brüllen seiner Wellen. Du stillst auch den Aufruhr der Völker. Sie erschrecken vor deinen Wundern, selbst an den äußersten Enden der Erde. Deine Taten wecken Freude und Jubel überall, wo Menschen wohnen. Du sorgst für das Land. Du machst es reich und fruchtbar. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Gott, deine Becher sind immer voll Wasser. Du feuchtest die Furchen und ebnest die Schollen. Du drängst die Felder mit Regengüssen und segnest, was auf ihnen sprießt. Mit guten Gaben krönst du das Jahr, in deinen Spuren lässt du Überfluss zurück. Die Steppe füllt sich mit üppigem Grün, die Hügel hallen wieder von Freudenrufen. Die Weiden schmücken sich mit Herden, die Täler hüllen sich in wogendes Korn. Alles ist voll Jubel und Gesang. Aus Sprüche Kapitel 11, Vers 23. Wenn du das Rechte tust, hast du nur Gutes zu erwarten. Wenn du Schlechtes tust, wird deine Hoffnung grausam enttäuscht.